wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Die Handballer kommen langsam aber sicher aus ihrer Winterpause. Gestern gab es das erste Spiel in der Champions League. Heute geht es mit der Bundesliga weiter und dann gibt es noch ein paar andere personelle Nachrichten. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich jetzt mit unserem Experten aus der Sendung Anwurf, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Andreas.
Wir legen heute mit der Bundesliga los, darüber sprechen wir gleich noch. Aber gestern hat es das erste Spiel in der Champions League nach der WM-Pause gegeben. Die Rhein-Neckar-Löwen waren zu Hause und hatten den HC Vardar zu Gast und haben etwas überraschend mit 27:30 verloren.
Ja, genau. Zumal das Ergebnis so ein bisschen eigentlich über das Spiel hinwegtäuscht, weil man muss sagen, Vardar war die klar bessere Mannschaft. Die Rhein-Neckar-Löwen konnten nie wirklich ins Spiel reinfutten. Die Abwehr war nie wirklich so sattelfest, dass sie mal über einen längeren Zeitraum mal kein Gegentor kassiert haben, dass sie mal wirklich rankommen konnten, sondern sie haben gerade in der ersten Halbzeit sich sehr, sehr schwer getan. Viele einfache Tore auch kassiert. Es war da ein bisschen zu einfach gemacht. Die konnten das dann wirklich sehr, sehr gut aussetzen. Die konnten das wirklich sehr gut umsetzen in der Phase. 12-7 waren sie dann nach vorne und auch eine 5-1-Deckung, die die Löwen dann zwischenzeitlich gespielt haben. Das ging nicht auf. Da konnten sie einfach keine Lösung finden gegen den Abwehr auch von Wader, die dann sehr, sehr stark gespielt hat in der Phase. Haben zu viele Fehler gemacht, vorne nur 12 Tore in der ersten Halbzeit geworfen, waren wirklich ein wenig unkreativ, also da hatten wirklich mal so einen entscheidenden Moment gefehlt, der Rückraum war nicht existent quasi, wenn man mal Andi Schmid ausnimmt, wenn man uns das angucken, Mats Mensah-Larsen 2-7, auch Alexander Pettersson 4-7, das sind nicht die Quoten, die man rechnet, auch in Philipp Dalessi kein einziges Tor getroffen und das war dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, kam dann nochmal ran zwischenzeitlich, aber auch da waren sie dann teilweise mit 7 Toren zurück, 20-20 stand es dann und da war eigentlich schon das Spiel entschieden, hinten raus, da hat man wirklich dann ein bisschen verkürzen können, haben dann mit einer vorgezogenen Deckung agieren können, also haben zwei Spieler rausgenommen und das war dann das erste Mal wirklich vor Probleme gestellt, da musste dann ist Christopanz, der ja sehr große Lette, musste dann so ein bisschen sich Gedanken einfallen lassen, was er jetzt macht, war dann auch rausgenommen worden, weil er halt nicht die Lösung finden konnte und hat dann, aber trotzdem war das gut zu Ende gespielt, hatten ihren besten Werfer insgesamt in Timo Dibirov mit 7 Treffern, aber auch Jan Stoilov mit 6 Treffern, war ein sehr guter Spieler gewesen, auch Igor Karadzic 6 Tore gehabt auf Seiten von den Löwen, Andi Schmid mit 9 Treffern, der beste Werfer, auch noch Janik Kohlbacher mit 8, sehr, sehr gut, aber insgesamt eine Wurfquote von 61%, zu viele Fehler im Angriff gemacht und die Abwehr war nicht sattelfest, deswegen verliert man verdient und auch klar, weil die Tore auch nicht so stark gewesen sind, Mikkel Appelgren 4 Paraden, eine Quote von 22%, Andreas Palicka mit 7 Paradenquote von 33%, ist da schon besser, aber auf Seiten von Hader war da daher ist Miljo Saljevic sehr, sehr gut, 10 Paradequote von 28%. Gerade in der ersten Halbzeit ein wichtiger Faktor und in der zweiten Halbzeit hat er einige wichtige Bälle weggenommen, sodass am Ende Vardar dieses Spiel verdient gewinnt. Und da muss man auch sagen, die Löwen waren einfach nicht auf dem Niveau, um dort mitzuhalten, zumal dort auch gefehlt haben. Denn Jasper Nielsen, der angeschlagen gewesen ist, und Steffen Veth aufgrund einer Rückenverletzung wird er jetzt noch ein paar Wochen ausfallen. Also von daher waren auch ein bisschen Wechselmöglichkeiten begrenzt, nur bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Die Rhein-Neckar-Löwen sind jetzt im Moment auf Platz 3 in der Tabelle. Es macht nicht so viel, weil der Modus gibt es ja her, dass eigentlich sich nur der Tabellenerste für das Viertelfinale qualifiziert. Dahinter muss man sowieso ins Achtelfinale. Oder ist das ein herber Rückschlag für die Rhein-Neckar-Löwen?
Es ist so ein bisschen Rückschlag, wenn man guckt auf Platz 2. Das ist, glaube ich, so der Platz, den man gerne haben wollte. Jetzt sind man 3 Punkte hinter Vardar, die auf Platz 2 stehen. Und das ist da schon noch so ein kleiner Nackenschlag. Also dieser zweite Platz ist dann natürlich dafür berechtigt, dass du eine gute Auslosung kriegst, dass du immer gegen stärkere oder gegen schwächere Mannschaften nominell spielst. Und deswegen ist das schon so ein kleiner Rückschlag. Jetzt müssen sie gucken, dass sie wenigstens den dritten Platz halten. Da ist im Moment der Telekom Westrum und Kielce, die beide auch 12 Punkte haben, aber das eine Spiel weniger, weil sie erst noch in die Saison wieder reinstarten. Deswegen müssen sie gucken, dass sie versuchen, wenigstens diesen Platz zu halten. Das ist möglich, das können sie schaffen, aber müssen auf jeden Fall ihre Leistung zeigen, besser spielen als in dem Spiel. Und das hat auch Nikola Jakobsen ganz klar gesagt, momentan sind wir zu instabil, da können wir den Top-Mannschaften nicht mithalten. Ein sehr, sehr hartes Urteil, aber wenn man sich das Spiel anguckt, kann man ihn auf jeden Fall verstehen.
Die Rhein-Neckar-Löwen verlieren also gegen Vardar mit 27-30, stehen im Moment auf Platz 3 in der Tabelle. Der HC Vardar auf Platz 2, der FC Barcelona auf Platz 1 in der Gruppe A. Der Gruppenerste kommt direkt ins Viertelfinale, die Plätze 2-6 werden dann in ein Achtelfinale kommen. Da sieht es im Moment danach aus, dass das die Rhein-Neckar-Löwen dann auch sein werden. Wir müssen allerdings auch noch über ein paar Personalien sprechen. Der Handball-Bundesliga SG BBM Bietigheim hat seinen Trainer entlassen. Was ist da los in Bietigheim?
Ja, also es heißt, dass es wohl Störungen zwischen Mannschaft und Trainer gibt. Und das war so mit der Ausschlag. Warum es natürlich jetzt erst dann so kurz vor der Bundesliga-Saison passiert, ist natürlich schon die große Überraschung. Es wurde am Sonntag bekannt gegeben, oder zumindest offiziell bestätigt, dass sich der Bietigheim von Ralf Bader getrennt hat. Ralf Bader ist ein Trainer, der erst kurz vor der Saison dazugekommen ist, nachdem er Hartmut Meierhofer gewechselt war zu Frisch auf Göppingen. Und dann hat man sich dazu entschieden, Bader dazu zu holen, der dann gekommen ist von TSV Neuhausen-Filde aus der Baden-Württemberg-Liga. Und das war dann doch so eine Überraschung schon gewesen. Und er ist jemand, der die Leine also die Spieler an der langen Leine lässt. Also nicht so der harte Hund, sondern wirklich da durchaus die Spieler außer die Freiheit lässt. Das hat wohl zu ein paar Problemen geführt, muss man sagen. Die Mannschaft hat sich mit ihm nicht so ganz verstanden. Und obwohl man eigentlich sehr, sehr gut gespielt hat, also 6 Punkte hat man geholt bis zur Pause, das ist schon wirklich sehr, sehr überragend. Damit hatte, glaube ich, kaum einer der Experten recht, dass Bietigheim sich so viele Punkte holt, zumal auch der Sieg ja dabei war gegen Hannover. Also das kam dann noch etwas überraschend insgesamt für die Mannschaft und auch für die Fans natürlich, dass man jetzt so kurz vor dem Spieltag oder vor dem Rückrundenstart einen neuen Trainer sich holen muss. Das wird wohl einer jetzt bekannt werden. Das soll heute am Donnerstag eine Pressekonferenz geben und da soll der neue Trainer bekannt gegeben werden. Laut isländischen Zeitungen ist es Hannes Jon Jonsson, der dort kommen soll, der dort bis Sommer erstmal übernehmen soll, weil er dann schon ein neues Engagement hat in Island. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, wie er dann auch dieser Mannschaft helfen kann, wie die Mannschaft auch den an dem Ball. Sie wissen ja nur, es ist eigentlich nur für ein halbes Jahr, wie er kommen soll. Und das ist momentan so ein bisschen Chaos in Bietigheim. Das können sie mit Sicherheit nicht gebrauchen, weil da geht es wirklich darum, ja, die Klasse zu halten, wirklich zu beweisen, dass sie Qualität haben im Kader, um dann auch in der ersten Liga dabei zu bleiben, weil das hat ihnen vorher keiner zugetraut. Und ja, jetzt sind sie so ein bisschen im Aufruhr. Mal gucken, wie die Mannschaft dann auch damit klarkommt, dass sie auch die Reaktion zeigt, weil sie hat gut gespielt und wenn sie dann den Trainer wieder auch gut annehmen, können sie es mit Sicherheit schaffen, in der Bundesliga zu bleiben. Aber dann müssen sie gucken, dass sie ganz schnell wieder Ruhe in den Verein bekommen, in den Kader reinbekommen und dann sich dann wirklich nur auf Sportliche konzentrieren können.
Also habe ich das richtig verstanden, die lange Leine wurde kritisiert von den Spielern beziehungsweise zu sehr ausgenutzt?
Ja, so heißt es zumindest. Also das ist wirklich komisch. Normalerweise sollten das die Spieler ja eigentlich beglückwünschen oder bevorteilen, wenn sie so eine lange Leine haben. Aber scheinbar hat das bei den Führungsspielern dazu geführt, dass einige das zu sehr aufgeführt haben. Deswegen hat es dann zu Kritik geführt, dass die Spieler dann nicht bestraft worden sind für irgendwelche Ausfälligkeiten, die sich erlaubt haben. Deswegen hat es wohl dazu geführt, dass dann die lange Leine dann eher als Negatives aufgenommen wurde.
Die SG BBM Bietigheim ist im Moment auf Platz 17 in der Tabelle der Handball-Bundesliga. Auf Platz 16 der VfL Gummersbach, 2 Punkte davor, weitere 2 Punkte Leipzig und dann weitere 2 Punkte noch Hannover-Burgdorf. Glaubst du, dass es für Bietigheim noch möglich ist, diese Klasse zu halten? Gummersbach macht auch keinen starken Eindruck in diesem Jahr.
Also für mich ist das auf jeden Fall möglich. Ich bin sehr, sehr überrascht, wie sich Bietigheim präsentiert haben. Sie kämpfen wirklich in jedem Spiel. Sie haben ja nichts zu verlieren, weil ihnen traut keiner zu, dass sie die Klasse halten. Das haben wir ja gesehen letztes Jahr, das hat auch bei Eulen Ludwigshafen zu einem positiven Schub geführt. Deswegen glaube ich schon, dass sie da die Chance haben, vorne mit reinzuspielen, dass sie dann wieder gucken können, dass sie ihre Punkte holen, weil die Qualität ist vorhanden. Es sind junge Spieler, sie sind total unbekümmert und sie haben einfach nichts zu verlieren. Und wenn sie mit einfach weiterspielen, dann können sie die Klasse halten, weil auch Gummersbach ist nicht so stark. Leipzig hat sich bisher auch noch nicht so präsentiert, wie man es erwartet hat. Also von daher, die Chancen bestehen für sie, die Klasse zu halten und deswegen sollten sie gucken, dass sie jetzt wieder zum Sportlichen kommen können und dass sie dann wirklich mit vollem Fokus in den letzten Wochen in der Bundesliga reingehen können, weil ich traue ihnen durchaus zu, die Klasse zu halten.
Am Sonntag geht es ja schon für Bietigheim gegen Leipzig da in einem ganz, ganz wichtigen Heimspiel. Vielleicht erhofft man sich dann ja auch mit neuem Trainer dann einen ersten Schub. Damit sind wir bei der Bundesliga, die geht nämlich heute weiter nach der WM-Pause. Nach dem 4. Platz der deutschen Handballnationalmannschaft geht es heute weiter und die dicken Schiffe sind gleich mal im Einsatz. Der THW Kiel spielt bei Frisch auf Göppingen und die SG Flensburg-Handewitt reist nach Wetzlar. Dazu gibt es noch das Spiel der Hannover Burgdorf gegen Stuttgart, Gummersbach gegen die Eulen Ludwigshafen und Lemgo Lippe gegen die Füchse Berlin. Was erwartest du dir vom Spieltag heute?
Das wird ein sehr, sehr interessanter Spieltag auf jeden Fall werden. Gerade bei den großen Mannschaften bin ich sehr gespannt, wie sie in die Saison oder in die Rückrunde reinstarten. Gerade Flensburg hat ja einige Spieler gehabt, die noch bis zum Ende mit dabei gewesen sind. Insgesamt sind es ja 8 Spieler, die mit dem Finale gewesen sind. Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Und das hat auch Kai Wandschneider gesagt. Er erhofft sich, dass man da vielleicht so den einen oder anderen kleinen Überraschungseffekt schaffen kann, weil man halt, wie gesagt, weiß, dass die großen Mannschaften da so ein bisschen brauchen, um da reinzustarten. Aus Wetzlarer Sicht ist es natürlich sehr, sehr gut, dass einige Spieler wieder mit zurückkommen. So ist zum Beispiel Tibor Ivanisevic wieder mit dabei und auch Lars Weißgeber. Fehlen tun leider aber Alexander Herrmann, Stefan Knehr und Joao Ferraz. Das sind drei wichtige Spieler im Rückraum, sodass man dort wirklich gucken muss, wie man sie vernünftig ersetzen kann. Auch beim THW Kiel bin ich sehr gespannt, wie sie rauskommen. Göpping hat gerade zu Hause bewiesen, dass sie eine Mannschaft sind, die sehr, sehr schwer zu schlagen ist. Da müssen sie alles aufbieten, gerade wenn sie mal rankommen wollen, weil 4 Punkte Rückstand sind es momentan auf Flensburg. Da wollen sie mit Sicherheit alles beweisen, dass sie dann noch weiter rankommen können. Deswegen muss man solche Spiele wie in Göpping unbedingt gewinnen, um möglichst den Abstand verkürzen zu können und in der Hoffnung dran einfach da zu sein, dass vielleicht Flensburg mal irgendwo einen Ausrutscher hat. Gespannt bin ich auf die beiden Abstiegsduelle auf jeden Fall, Hannover gegen Stuttgart und auch Gummersbach gegen Eulen Ludwigshafen. Das sind für mich Duelle auf Augenhöhe. Gerade die Eulen sollten in Gummersbach mit Sicherheit dranbleiben. Die sollten jetzt wirklich alles dafür tun, dass sie möglichst dann jetzt die Punkte dort holen können, wenn sie nochmal rankommen wollen, weil die Eulen haben sich bisher in der ersten Hinserie nicht so präsentiert, wie man es erwartet hat. Das war wirklich sehr, sehr schwach, natürlich auch sehr verletzungsgeschwächt gewesen teilweise. Da kommen jetzt der ein oder andere Spieler mit zurück. Da bin ich dann gespannt drauf, wie sie dann auch reingehen können, weil sie haben so letztes Jahr bewiesen, dass sie in der Rückrunde sehr dann da waren, dann wirklich alles reingelegt haben, da hatten sie ihren Kader so zusammen, wie sie ihn haben wollten. Das hat dann sehr, sehr gut funktioniert. Die Stuttgarter müssen auch sich beweisen. Sie haben auch noch nicht den großen Abstand gehabt zum Tabellenkeller. Da müssen die mit Sicherheit gucken. Hannover sollte aber trotzdem das Spiel gewinnen. Haben ja mit Morten Olsen ihren Weltmeister wieder mit dabei, den Kai Hefner mit dabei, Fabian Böhm. Die haben ja auch gute Leistungen gezeigt bei der WM. Da muss man auch mal gucken, wie sie dann fit sind, wie sie sich dann auch erholen konnten. Und das letzte Spiel, Lemgo Lippe gegen Füchse Berlin, sollte eigentlich ein klares Spiel für die Berliner werden, die in den letzten Spiel immer gewonnen haben gegen die TBV Lemgo, in den letzten 17 Duellen immer gewonnen. Letzte Mal vor 9 Jahren in Lemgo verloren. Also von daher sollten sie da eigentlich als Favorit reingehen. Dort fehlen aber immer noch ein paar Verletzte, zum Beispiel Sibeman Nelinic, Simon Ernst, Kevin Stuck und auch Marco Koppelja werden nicht mit dabei sein. Auch Matthias Sachisson ist noch nicht ganz sicher, ob er spielen wird, da er angeschlagen zurückgekommen ist. Momentan sieht es aber nicht danach aus, dass er dabei sein wird und in Lemgo wird dann Tim Sutton wieder mit dabei sein, der alles versuchen wird, der Mannschaft zu helfen, dass sie dann diese Serie gegen die Füchse mal ausbrechen können, dass sie mal gewinnen können, weil das haben sie bewiesen, gegen die Top-Mannschaften können sie mithalten und vielleicht können sie am Wochenende oder heute Abend wirklich die Überraschung schaffen, diesen Sieg zu holen, die Serie zu brechen und mal endlich wieder ein Erfolgserlebnis gegen die Füchse feiern zu können.
Wir werden morgen hier im Sportplatz bzw. bei Anwurf darüber sprechen. Das war Sebastian Mühlenhof mit seiner Vorschau auf den ersten Bundesligaspieltag nach der WM-Pause bzw. seine Rückschau auf das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gestern in der Champions League. Danke, Sebastian.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.